Das B-Cup und das Cast-Soufflé brodeln noch im Magen und Simons Did Not Finish in Falkenburg schmeckt immer noch bitterer als Koffeingel vor dem Start. Nachdem Wauthier 4 Wochen lang seinen Roubaix-Sieg gefeiert hat und den lieben Gott einen guten Mann hat sein lassen, wird er bei Mallygraff kurzerhand zum Geologen und stellt sich den nächsten Stein in die Vitrine. Bevor sich die europäische Gravel-Elite auf die beschwerliche Pilgerreise in die gelobten Flint Hills macht, schauen wir noch einmal aufs Tracker, wo mittlerweile mehr Drama als in einer durchschnittlichen Folge Love Island existiert. Man überlegt schon, die Williams-Brüder nach Kansas zu schicken und davon abzulenken. Also blicken wir aufs Unbound, das Rennen, das je nach Perspektive entweder der heilige Gral oder die nervigste Materialschlacht des Jahres ist. Checkt euren Reifendruck und macht den Trinkrucksack voll, wir gehen rein in den Gravel Mai. Mein Name ist Paul Voss.
Und meiner Simon Press.
Und die Einleitung, wie immer, wunderbar formuliert und vorbereitet vom guten Simon. Vielen Dank dafür.
Genau.
Du löst vielleicht eventuell auch bald den Basti ab im Hauptbesenwagen.
Meinst du?
Die sind schon gut gemacht, die Einleitung von dir.
Ja, ich versuche mal meine kreative Ader ein bisschen spielen zu lassen. Ich hoffe, es funktioniert.
Ja, hackst du das auch mal durch die AI oder machst du wirklich komplett?
Die grobe Struktur mache ich immer selber. Bei mir ist eher, also Kreativität, daran mangelt es eigentlich nicht, ist eher Satzbau und Satzzeichen, was meine Schwäche auf jeden Fall ist. Das lasse ich nochmal Korrektur lesen, aber der Inhalt, der kommt von mir.
Okay, sehr nice. Dann kannst du, also obwohl wir kommen ja auch gleich noch zu deinem Rennen in Falkenburg und sicherlich ist das Cast-Soufflé Teil dessen oder yes. Hat das irgendwo anders stattgefunden?
Nee, Cast-Soufflé ist immer Renntradition eigentlich. Bei allen Rennen in Belgien und Holland eigentlich.
Okay, kannst du ja gerne nochmal erzählen, weil erstmal, wo bist du überhaupt gerade? Weil ich sehe dich im Camper, ihr seht ihn jetzt gerade nicht, aber er sitzt im Camper irgendwo in Frankreich.
Genau, um genau zu sein, in der Region Haute-Savoie, also die hohe Savoyen heißt es, glaube ich, wenn man es eindeutscht, am Lac d'Annecy, also ein wunderschöner Alpensee in den Ausläufern der Alpen. Theoretisch kann man von hier irgendwo auch den Mont Blanc sehen, wenn man ein bisschen hochkraxelt. Und genau, hier verbringe ich gerade meinen Jahresurlaub mit Hund und Freundin oder wahrscheinlich eher andersrum, mit Freundin und Hund, wenn man es richtig priorisiert.
Oder Hund mit euch.
Genau, oder der Hund verbringt seinen Jahresurlaub hier mit uns. Genau, und wir stehen hier auf einem wunderschönen Campingplatz direkt am Seeufer und sind beide das erste Mal hier. Und es ist wunderschön, also man kann hier wahnsinnig gut Radfahren. Um den See herum läuft eine richtig gute, ausgebaute Radspur, die ich schon mal vor 2 Jahren auf dem Weg von Nizza nach Basel gefahren bin mit ein paar Freunden. Und das war mein einziger Eindruck von diesem See. Und ich dachte mir, okay, den muss man eigentlich mal teilen und den müsste ich eigentlich mal quasi meiner Freundin und auch dem Hund zugänglich machen, weil der liebt Wasser. Und ja, es ist eine wunderschöne Stadt hier am Nordufer des Sees und alles drumherum ist wahnsinnig schön. Von daher auch Riesenempfehlung. Ich war gestern 2,5 Stunden Radfahren. Es ist wunderschön ruhig. Die Franzosen sind bisher zumindest ein sehr fahrradfreundliches Volk, wie ich sie so mitbekomme, auf den Straßen. Und Asphalt ist perfekt. Gravel sieht bisher auch ganz gut aus und es lässt sich sehr, sehr schön trainieren.
Ja, nice. Also ich habe gerade mal geschaut, also ich war da wohl schon mal. ich kenne die Region bei Radrennen da. Ist aber echt schön. Und bist du auch Gravel gefahren bis jetzt oder nur
bisschen
Straße?
Gegravelt. Also vor 2 Jahren sind wir hier auf einem Bikepacking-Trip durchgekommen. Da tatsächlich mehr gegravelt. Da sind wir von Nizza nach Basel gefahren, haben einen kleinen Stopp am Col du Galibier gemacht für eine Tour de France-Etappe. Und kam dann tatsächlich auch über eine Gravelpiste hier rein. Und das, was ich bisher so gesehen habe, kann man hier drumherum auch echt sehr, sehr gut mit dem Gravelbike fahren. Ich habe es jetzt bisher noch nicht gemacht in diesem Urlaub, weil es total viel geregnet hat die vergangenen Tage. Und dementsprechend sind die ganzen Wege, glaube ich, noch ein bisschen zu matschig. Aber die Straßen auf jeden Fall wunderschön und echt nicht so alpentypisch, dass man die ganze Zeit mit irgendwie 7, 8, 9% bergauf fährt, sondern angenehme Steigungen, super zum Trainieren und auch nicht nur Serpentinen, sondern auch einfach mal schöne, rollende Straßen. Es macht echt viel Laune hier.
Okay, Okay, hört sich nice an.
Ja.
Ja, gehen wir mal vom Schönen zum nicht so Schönen, zum Drama im Nordspanien, wo jetzt ja quasi seit der letzten Aufnahme, die ja direkt nach Tracca war, noch einiges passiert ist. Gab einige Blogposts, gab 2-3 größere Artikel auch in den bekannten Radsportmedien. Unter anderem auch bei Escape Collective gab es einen Blogbeitrag von Joe Leverick, der sich noch zu ein paar Punkten geäußert hat und in dem Zuge hatte dann auch Escape Collective quasi dem Veranstalter Classmark ein paar Fragen zugeschickt, woraufhin die nicht direkt geantwortet haben, sondern ich glaube, die haben ein bisschen Zeit verstreichen lassen, um Dinge zu sortieren. Auf jeden Fall kam dann irgendwann eine Antwort und dann gab es so eine Art Q&A, welches sie veröffentlicht haben. Ich habe mir das vor ein paar Tagen schon durchgelesen, du dir jetzt gerade noch. Ja, ich wollte jetzt auch nicht so viel Zeit damit verbringen, weil ich glaube, mittlerweile haben alle mitbekommen, was da abging oder eben nicht abging. Aber wie fandest du jetzt so die Stellungnahme von Gerard, dem Veranstalter? Also hat dich die zufriedengestellt, wo du das Gefühl hast, okay, man will sich da wirklich reinhängen, oder war es auch so ein bisschen so Abwehrhaltung und ja, wir gucken uns an, was die Probleme waren?
Ich glaube, das Gute daran ist, er hat ja schon irgendwie kurz nach dem Rennen oder ich glaube in der Woche nach dem Rennen oder nach den Rennen so ein Post verfasst auf Instagram, wo er nochmal geschrieben hatte, hey, wir sind eigentlich auch nur ein kleines Team und machen das Beste, was wir können, um euch irgendwie ein geiles Event zu bieten, sind organisch gewachsen von einem kleinen quasi Wald- und Wiesen-Festival jetzt hin zu einem der größten Gravel-Festivals auf der Welt. Das klang so ein bisschen nach, okay, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um uns zu sortieren. Jetzt hatten sie ein bisschen mehr Zeit, um sich zu sortieren und wahrscheinlich immer noch nicht genug. Ich glaube, das Gute daran ist, dass sie jetzt noch ein Jahr lang Zeit haben, mehr oder weniger, oder ein bisschen weniger als 12 Monate Zeit haben, um das, was sie jetzt angekündigt haben, auch umzusetzen. Und ich finde, hier und da ist es ja schon mal eigentlich ein guter Schritt, Fehler anzuerkennen oder einzugestehen. Und das hat er auf jeden Fall. Das Team wird sich vermutlich die gesamten Kommentare oder was an sie herangetragen wurde, angeschaut haben und werden dann natürlich auch die beiden Seiten dazu sehen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie auch mit Athleten oder Athletinnen gesprochen haben. Würde ich aber mal fast davon ausgehen. Ich glaube, in den Kommentaren vom Post war auch der eine oder andere Profi vertreten. Manche mit einer sehr positiven Meinung, manche eher auch ein bisschen kritisch. Ich finde, sie sind immer noch ein bisschen ausweichend bei dem Thema, ob es ein Rennen ist. Ich glaube, das müssen sie für sich wirklich klarziehen. Da aber auch, wie gesagt, ist das Gute, dass sie dafür noch ein ganzes Jahr lang jetzt Zeit haben werden, das für sich auch wirklich einmal klarzuziehen. Und wahrscheinlich ist, da hatten wir ja letzte Folge auch schon drüber gesprochen, dass Trucker mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo es eher nicht mehr wächst, sondern vielleicht auf demselben Stand bleibt. Und vielleicht hat man jetzt ein bisschen mehr Energie dafür, sich um die Ausgestaltung zu kümmern und nicht nur um Wachstum. Und vielleicht hilft das jetzt, dass sie zumindest die beiden Perspektiven nun einmal haben und sich dann Gedanken machen können.
Also so 1-2 Punkte, die unabhängig von dem Text jetzt irgendwie, die ich noch mitbekommen habe, ist einfach, dass die Kommentare, gebe ich dir recht, das ist, was mich so ein bisschen an der ganzen Sache nervt, ist, dass entweder schwarz oder weiß, also entweder die Leute feiern Gerard dafür oder Classmark, dass sie dieses Statement gemacht haben, was sie bei Instagram gemacht haben und nur positiv, ja, oder es kommt so ein Artikel raus und dann ist auch nochmal sehr viel, was heißt, negativ ist nicht direkt, aber halt nochmal sehr viel Kontra, aber ist halt wenig so dazwischen, also wenig Gleichzeitigkeit. Und ich finde, ich kenne auch einige Personen, die da kommentieren und ich sehe deren, also auch auf der positiven Seite, ich sehe deren Punkt und da haben sie auch recht, aber gleichzeitig denke ich mir, wir sind jetzt nicht im ersten Jahr, wo auch wirtschaftlich viel passiert bei dem Rennen, also die Preise sind nicht erst seit diesem Jahr, die sie sind, die waren auch schon vorher nicht mehr niedrig, was die Entries anbelangt, dann Sponsoren sind auch schon seit Jahren an Bord, es wird sicherlich alles ein bisschen größer geworden sein, aber das heißt, es gab auch schon Zeit, das Team nochmal weiter wachsen zu lassen. Das Team ist um einiges gewachsen in den letzten Jahren, das habe ich selber auch mitbekommen. Du siehst ja, wie viele Leute jetzt da sind, wie viele Leute vor ein paar Jahren noch da waren. Aber ich finde, bei diesem Aspekt Sicherheit finde ich halt dann immer die Größe so ein bisschen vorzuschieben, halt immer so das falsche Argument. Das darf es halt eigentlich nicht sein. Und ja, ich bin gespannt, was sie da in Zukunft ändern wollen. Ich habe nur mitbekommen, dass es auch hinter den Kulissen unschöne Dinge irgendwie vorgefallen sind in der Kommunikation vom Veranstalter zu einigen Rennfahrern oder Rennfahrerinnen. Und wenn das so der Wahrheit entspricht, ich habe es aus mehreren Ecken gehört, dann ist das auch nicht geil. Weil ich von daher glaube ich so, dass man einfach nur hoffen kann, dass alle Seiten was gelernt haben, auch vor allem die eine Seite, und da im nächsten Jahr einfach Dinge besser macht, die besser laufen. An sich ist es ein geiles Event und wir wollen alles, dass es weitergeht. Aber ja, die Sache mit dem Rennen und kein Rennen sein, das ist halt, also das ist halt lächerlich mittlerweile. Das kannst du halt eigentlich nicht mehr argumentieren, dass es kein Rennen ist. Und in dem Fall muss man auch sagen, dass bei uns Regularien mittlerweile das Wort Race steht bei den 300 und 200. Aber bei 560 anscheinend nicht. Gleichzeitig gibt es aber mehr oder weniger eine Siegerehrung plus halt eine Klassifizierung. Somit ist es ein Wettbewerb. Klar, du kannst argumentieren, dass das ein Adventure ist und jeder es irgendwie so auch Spaß macht. Aber der Sport ist halt leider, muss man da natürlich in dem Fall auch sagen, so krass professionell geworden, dass selbst bei diesen Adventure-Sachen die Leute Profis sind und auch nicht wenig Geld damit verdienen. Aber das Thema hatten wir letztes Mal schon. Von daher, könnt ihr euch abhacken, wenn ihr Interesse habt, lest euch diesen Artikel auf Escape Collective durch, sowohl den Beitrag von dem Leverick, diesen Blogbeitrag mehr oder weniger, und dann aber auch die Antworten von Klaas Mark, vom Veranstalter. Und ich glaube, da kann man sich ein bisschen was zusammenreiben und eine Meinung draus bilden. Ja.
Ja, ich finde eine Sache, die noch relativ interessant ist, die ich nicht ganz verstehe, abseits vom vielleicht Safety-Aspekt, aber da könnte man auch ein paar Regeln einführen, um das klarzustellen, die Onboard-Kamera-Angelegenheit. Weil ich muss sagen, irgendwie für mich ist das eine der coolsten Sachen an dem Sport, zu sehen, wie das im Rennen ausschaut. Und klar gibt es eine super gute Berichterstattung. Ich finde aber gerade auf Social hat dann so Onboard-Footage immer noch viel, viel mehr Potenzial, Leute abzuholen und Leute mit reinzuholen. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es im Interesse auch der Sponsoren ist, dass man da komplett auf diesen Kanal verzichtet und versucht, das alles zu zentralisieren. Weil das kann Klassmark oder Trucker ja selber nicht handeln. Also die ganze Menge an Content, worauf Menschen anscheinend auch Lust haben und sich das auch angucken, wenn man schaut, wie viele Aufrufe die zum Teil bekommen. Und deshalb fände ich es da auch irgendwie ganz cool. Ne, man sieht das bei den UCI Gravel World Series Rennen, dass dort viele Onboard, sei es jetzt Reels oder TikToks oder auch bei YouTube, funktionieren die Videos sehr gut. Und ich finde, sie geben halt dem Event auch nochmal einen neuen Blickwinkel. Und deswegen verstehe ich auch gerade als Fan nicht so ganz, warum man das so versucht zu verbieten oder versucht zu unterbinden. Klar, wenn ich jetzt mit einem Brustgurt fahre und mir die Kamera irgendwie in die Rippen haue, nicht cool. Aber da könnte man, finde ich, irgendwie einen Mittelweg wählen, dass man Onboard-Aufnahmen zumindest in einem gewissen, sag ich mal, Ausmaß erlaubt. Das würde, denke ich, den Sport noch zugänglicher machen. Aber das nur.
Ja, aber ich denke, dass sie versuchen, das Storytelling bei sich zu behalten und die volle Kontrolle haben wollen. Und wenn du es den Amateuren kannst du es auch verbieten, aber es hat weniger Sinn, weil alle, die Reichweite haben, tendenziell eher in dem Profi-Segment starten. Ne? Ich meine, das wollen sie natürlich jetzt auch reglementieren im nächsten Jahr. Vielleicht haben sie ja gesagt, dass sie vielleicht auch die Zugangsregeln, um bei den Profi starten zu dürfen, nochmal anpassen. Oder es gibt ja gar keine Regeln. Also vielleicht wollen sie Regeln einführen, damit da halt nicht mehr so viele Leute starten. Aber ich denke, dass sie einfach wollen, dass die Medien bei denen liegen, weil wenn du auch anguckst, wie sie den Livestream gehandhabt haben, sie haben es auf YouTube gezeigt die ganze Zeit und irgendwann musstest du dich aber anmelden oder auf die Seite von Trucker selber gehen oder irgendwo, um dann die letzte Stunde zu gucken. Ich glaube, so ungefähr war das. Mhm. Das war so beim 360 als beim 200 auch so. Und das ist schon so ein Zeichen dafür, dass sie die Kontrolle eigentlich haben wollen mit dem, was da passiert. Und ich glaube, das war jetzt so ein Versuch, das ist ein bisschen gescheitert, also weil es so sehr viel Gegenwind gibt. Und ich bin gespannt, ob sie das so weiter durchziehen im nächsten Jahr. Also aus Sicherheit, das ist Quatsch. Also es gibt so viele Dinge, die sind gefährlich in diesem Rennen.
Absolut.
Also dass wir im offenen Verkehr fahren und dann Abfahrten runterfahren, die nicht gesperrt sind. Und nicht so eine Kamera, egal wo du dir die hinmachst. Also das ist jetzt, sollte nicht der erste Punkt sein, den man arbeitet, wenn man das Thema Sicherheit irgendwie im Blick hat. Ja.
Ja, who knows? Vielleicht hätten sie es vorgeschoben. Ich finde es aber, wie gesagt, als man sieht es bei den Gravel World Series Rennen, da machen es viele Leute und auch viele Age Group Fahrer. Und ich freue mich eigentlich immer, wenn ich mir sowas angucken kann. Es zeigt immer ganz gut, wie andere Leute Rennen fahren. Dazu kommen wir auch vielleicht später nochmal, was so Renndynamiken angeht. Und gibt dem Ganzen, finde ich, weil es ja auch nicht in Echtzeit ist und auch nicht live gestreamt wird, gibt es dem, verlängert das ja eigentlich nur die Medienpräsenz des Ganzen auf eine ja, organische Art und Weise. Von daher, glaube ich, ist es aus Sponsorensicht und aus Kontrolle über dieses Storytelling des Events, könnte das Ganze eigentlich diesen Hype-Bogen sogar noch ein bisschen verlängern. Aber naja, vielleicht, wenn Klaas Mark zuhört und sie Beratung brauchen. Vielleicht klingeln sie ja durch, who knows.
Genau, dann springen wir mal rüber zu deinem letzten Rennen, was das Mardi Gras war, was quasi eine Woche nach Trekker stattgefunden hat und das erste UCI Qualifier-Rennen, World Series-Rennen war, was im kompletten Livestream auf Discovery gelaufen ist. Und ja, Wie war das Rennen für dich so? Wie hast du es sehr generell wahrgenommen? Und hast du dir im Nachgang vielleicht sogar auch nochmal die Live-Bilder angeschaut?
Ich habe mir so ein paar Live-Bilder noch angeguckt. Man muss sagen, ich glaube, die Übertragung, also das Rennen startete um 9 und die Übertragung fing, glaube ich, um 11 oder 11.30 Uhr an. Also die ersten 2,5 Stunden oder 2 Stunden wurden nicht gezeigt. Was sie aber dennoch gemacht haben, ist konstant zwischen Frauen- und Männerrennen hin und her zu switchen. Vielleicht noch einmal dazu ganz kurz, die Ergebnisse bei den Frauen. Lorena Wiebes hat gewonnen, dahinter Larissa Hartog und Ilse Plümmers. Und bei den Männern hat, Wort von Art, ihr habt es im Intro schon gehört, Nils Wannepütte auf 2 und Rick Ottemar auf 3 das Podium voll gemacht. Und was ich ganz cool fand, war, sie haben immer wieder hin und her geswitcht zwischen Männerrennen und Frauenrennen und haben somit auch eigentlich immer ganz gut gezeigt, wo eigentlich gerade Action ist. Also man kennt das ein bisschen manchmal von gewissen Rennen, dass die eine Übertragung manchmal ein bisschen undankbar ist und bei der anderen vielleicht ein bisschen mehr gezeigt wurde. Ich finde, in dem Fall haben sie es ganz gut gemacht, auch gerade zu den entscheidenden Punkten im Rennen haben sie dann zu den Frauen gegeben, zwischendurch dann die Männer wieder gezeigt, als Wout attackiert hat, glaube ich. Und das war schon cool zu sehen. Ich finde auch diese Professionalität in der Produktion gibt dem Ganzen auch nochmal einen anderen Stellenwert. Ich finde auch der Vibe beim Rennenfahren, wenn da Leute mit so einer festen Fernsehkamera stehen oder dieser dicke Fernsehkameraarm beim Startziel steht, oder man sogar später irgendwann den Hubschrauber über einem fliegen hört, gibt dem Ganzen echt so eine andere Ernsthaftigkeit, finde ich. Und das ist schon irgendwie ganz, ganz geil, da so Teil von zu sein und das so mitzubekommen. Auch in der Nachbereitung, finde ich, jetzt war es sehr professionell. Also es gab sowohl von Wismar als auch von anderen Teams so After-Movies oder einfach quasi Our Day at Mardi Gras-Videos. Dann natürlich noch Highlight-Videos, dann selber von HBO oder von Discovery produziert. Und ich finde, das hebt das Ganze schon nochmal auf ein anderes Level. Auch wenn das Rennen am Ende des Tages das gleiche war wie letztes Jahr oder auch die vorherigen Jahre, finde ich doch, dass es ja dem Ganzen einfach mehr Wert gibt. Und das ist erstmal gut und finde ich erstmal eine richtig gute Sache. Genau, zu meinem Rennen, es war ein bisschen suboptimal. Ich war am Vortag auf eine Hochzeit eingeladen. Das Rennen fand ja am Sonntag statt und war leider, oder was heißt leider, es war sehr schön, aber war bis 1 Uhr auf der Hochzeit und der Wecker ging um, ich glaube, kurz vor 6. Dementsprechend hatte ich effektiv, glaube ich, irgendwie so 3 bis 4 Stunden Schlaf, wo ich tatsächlich auch geschlafen habe und fühlte mich morgens zwar aber relativ okay, bin dann an den Start gegangen und habe echt schon gemerkt, okay, das Buffet vom Rennen, von der Hochzeit liegt mir noch ein bisschen quer im Magen. Dazu dann noch das B-Carb obendrauf. Ich hatte das Bild davon in meiner Story, wie ich mir morgens oder wie ich noch irgendwie um 1 Uhr ein Stück Pizza beim Hochzeitsbuffet esse und dann 5 Stunden später mir B-Carb und eine Schüssel Müsli reinhaue. Und das hat lange gut funktioniert und auch länger funktioniert, als ich gedacht hätte. Ich bin ganz gute Zahlen gefahren und war eigentlich bis so Kilometer 100 sehr happy mit meinem Rennen. Und ja, dann hat sich dann aber irgendwann der Magen einmal gemeldet und hat gesagt so, boah, wenn du das jetzt so weiter durchziehst, das wird nicht gut enden. Dann habe ich echt kompletten Limiter reingehauen, was die Wattzahlen angeht, und bin dann nochmal 10 Kilometer weitergefahren, habe überlegt, ob ich es weiter durchziehe, habe versucht, mich nochmal irgendwie so ein bisschen zu erholen, aber habe dann bei Kilometer 110 von 150 gemerkt, okay, jetzt wird es Zeit, hier auszusteigen, ansonsten wird es sehr, sehr unschön. Weil ich mich auch nicht wirklich besser gefühlt habe, obwohl ich dann wirklich lange Zeit sehr, sehr easy gefahren bin, war vorher relativ gut positioniert und konnte auch eigentlich relativ weit vorne, glaube ich, mitfahren. Hab dann aber gesagt, okay, das macht jetzt hier keinen Sinn, dann noch 40 Kilometer weiter zu fahren. In dem Zustand, in dem ich mich befinde, habe mich dann kurz auf so eine Bank am Streckenrand gesetzt, habe noch ein paar Schafe und ein paar Gruppen angeschaut, die hinter mir vorbeikamen, und bin dann zum Glück relativ pünktlich ins Ziel gekommen zum Finish der Männer. Die kamen nämlich ziemlich knapp nach den Frauen, oder Wout van Aert kam ziemlich knapp nach den Frauen ins Ziel. Und konnte mir das dann noch live anschauen, hab danach dann noch besagte Portion Fritten und Castoufle gegessen, und ja, das war mein Tag beim Mali Graph. Und ja, war an sich zufrieden mit meinen Werten und was ich draus gemacht habe, wenn man sich die Vorbereitung so anschaut, aber hätte natürlich besser laufen können, wenn ich durchgefahren oder hätte durchfahren können, aber hat nicht sein sollen. Abhaken und nächstes Rennen.
Ja, suboptimale Vorbereitung, aber Beste draus gemacht.
Genau.
Mehr oder weniger. Ja. Nee, aber ich habe mir jetzt auch nur Ausschnitte von dem Rennen angeschaut, und ich habe es jetzt so ein bisschen bereut, dass ich nicht am Start war. Es ist irgendwie immer schon auch cool, gegen die World Tour Jungs zu fahren, muss ich sagen. Es bringt immer noch eine andere Dynamik rein, und ist einfach geil. Also das ist mehr Wertigkeit, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Weil ich finde, man tut manchmal auch so, als wenn wir nicht Radfahren können, wir rein Gravelfahrer, aber hat noch ein bisschen anderen Speed und macht halt schon Bock. Aber leider musste ich halt meinen Umzug aus Berlin machen und war daher anderweitig irgendwie beschäftigt. Aber ja, ich meine, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, bei den Männern gewinnt Wout van Aert relativ deutlich von Nils van der Putte und Rick Ottermaar. Der Weltmeister Florian Vermeersch wird Vierter, war ein Sprint um Platz 2. Bei den Frauen gab es jetzt eine Neuerung, die zum ersten Mal irgendwie so ausprobiert wurde, dass sie, das haben wir letztes Mal schon angesprochen, 20 Minuten vor den Männern gestartet sind, aber nicht über die gleiche Distanz, sondern mit einer kürzeren Distanz. Richtig?
Genau, also das Rennen war minimal verkürzt. Es ging sich dann am Ende wohl echt sehr, sehr gut aus, dass die Frauen echt sehr knapp vor den Männern reingekommen sind und somit ein relativ ungestörtes Rennen fahren konnten. Wir haben dazu auch eine Sprachnachricht reingeholt von der Nele Lying, die selber Fünfte wird im Elite-Rennen der Frauen. Und da hören wir einmal kurz rein, wie sie das Rennen so für empfunden hatte.
Hallo. Ja, also jetzt ein kleiner Rennbericht zum Mali Graph. Zuerst einmal sind wir ja vor den Männern gestartet, genau. Und das hat eigentlich auch super funktioniert. Ich denke vor allem aber auch, weil unser Rennen ja dann um 15 Kilometer gekürzt wurde. Das heißt, dass das sowieso nochmal ein bisschen entzerrt wurde. Und wir sind auf jeden Fall nicht in Kontakt gekommen mit den Männern. Das war aber, glaube ich, auch gar nicht mal mehr so weit entfernt. Also als wir ins Ziel gekommen sind, kam ein paar Minuten später auch schon der Wout. Das heißt, wir hätten da auf jeden Fall auch nicht trödeln dürfen. Es war natürlich dann aber wie bei jedem UCI-Rennen eigentlich dann auch so ein bisschen Slalomfahrt durch die Age-Group-Männer und irgendwann auch Frauen. Das war da natürlich ein bisschen störend, aber hat dann jetzt auch eigentlich nicht für großartige Probleme gesorgt. Genau, und sonst zum Rennen, war es eigentlich so ein bisschen Straßenrennen, ging halt viel um Positionierung und in den richtigen Momenten an der richtigen Stelle zu sein. Und dadurch hat sich das dann auch immer von Runde zu Runde beziehungsweise Anstieg oder Abfahrt zu Abfahrt separiert, weil tatsächlich es sich eher, denke ich, an den Abfahrten separiert hat in den Grüppchen. Je nachdem halt, an welcher Position man reingekommen ist, ging es dann eben besser oder schlechter, und dann ist auch mal wieder zusammengelaufen, wieder auseinandergefahren, und aber so hat sich letztendlich dann von Runde zu Runde eben dann die haben sich die Grüppchen gebildet, bis wir dann jetzt am Ende zu sechst waren mit der Caro, die dann aber noch kurz vor Schluss am Anstieg abgefallen ist. Und dann genau ging es dann zu fünft ins Ziel. Da habe ich auf jeden Fall dann meine immer noch fehlenden Erfahrungen mit Sprintfinishes gemerkt. Da fehlt es mir auf jeden Fall immer noch an Kenntnis, wie man sich da am besten positioniert. Aber meine Teamkollegin hat es ja dann zumindest hinter Lorena aufs Podium geschafft. Also alles in allem war das, glaube ich, ein ziemlich guter Tag. Und ich glaube, als Team haben wir uns da auch ganz gut präsentiert, immer vorne mit dabei zu sein. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich kann das Event auf jeden Fall weiterempfehlen.
Genau. Bist du es schon mal gefahren tatsächlich?
Nee, es hat leider nie reingepasst. Man hat auch immer mal Gutes und mal Schlechtes gehört. Ne? Also ich meine, letztes Mal diesen riesen Stau, den es da am Anfang gab, in dieser schmalen Straße. Von daher, nee, bis jetzt hat sie reingepasst. Ja, ich würde es gerne mal fahren, es sieht irgendwie nice aus. Wie Nilo schon sagt, so ein bisschen Straßenrenncharakter, aber das ist halt so typisch auch für die Region. Ne? Also ich meine, da hast du halt so ein bisschen diese Dynamik einfach auch. Und natürlich auch durch die Teilnehmenden, jetzt bei den Frauen, auch mit Lorena Wiebes, der amtierenden Gravel-Weltmeisterin, aber auch auf der Straße die beste Sprinterin der Welt gerade. Da hast du natürlich auf einmal ein anderes Verhältnis als jetzt beim Gravel-Rennen, wo nur Gravel-Athletinnen am Start sind. Aber wie sie schon gesagt hat, ich finde auch, dass das Team von Canyon da im Frauenbereich so extrem stark unterwegs ist.
Ja.
Ist auch schön zu sehen, dass Caroline Schiff also jetzt eigentlich fast von Rennen zu Rennen immer wieder einen Schritt macht, so zurück zu ihrer alten Stärke.
Ja.
Und immer weiter auch ins Finale wieder mit reinkommt. Und mit Larissa Hartung, die ja Zweiter wird, haben sie, glaube ich, das Optimale rausgeholt. Weil Lorena, muss man auch mal ehrlich sein, wenn du sie nicht abhängst, die schlägst halt nicht im Sprint. Also das ist halt schwer. Von daher ist es ein Top-Ergebnis. Dritte bei den Frauen wird Ilse Plammers. Und ja, wie gesagt, die Nele wird Fünfte, wo man auch sagen muss, dass auch ihre Schritte echt groß sind. Also, dass sie jetzt zur Weltspitze gehört im Gravel-Bereich, das wissen wir ja schon. Aber auch diese Lernprozesse, den du irgendwie durchlaufen musst, halt, was Positionierung angeht, generell taktisches Verhalten. Ich glaube, das ist ja auch alles bewusst und passiert gerade relativ viel und ich bin auch mal gespannt, was wir da von ihr noch im Rest der Saison sehen werden. Ja,
ja, da ist auch, deswegen liebe ich das Rennen auch tatsächlich, weil Positionierung spielt da eine sehr große Rolle. Es gibt so ein paar kritische, also an sich sieht das Rennen auf dem Papier und wenn man sich die Aufnahmen aus dem Fernsehen oder aus dem Stream oder von anderen Outlets anschaut, sieht das Rennen auf den ersten Blick relativ einfach aus. Auch irgendwie mit 1500 Höhenmetern auf 150 Kilometern jetzt nicht wahnsinnig herausfordernd. Aber es gibt so pro Runde 3 bis 4 relativ kritische Abschnitte, wo es sich echt sehr bezahlt macht, weit vorne zu sein und dann in den entsprechenden Bereichen oder in den entsprechenden Abschnitten vorher eben viel zu investieren, um in diesen Abschnitten dann eben vorne zu sein, lohnt sich da extrem. Deswegen finde ich es immer wieder echt ein sehr cooles Rennen, weil man da wirklich viel über gute Positionierung gut machen kann oder sparen kann oder auch viel kaputt gehen kann, wenn man es eben nicht schafft, sich gut zu positionieren. Von daher auch an alle, die es noch nicht gefahren sind. Es ist ein sehr, sehr cooles, vielseitiges Rennen und die Holländer wissen, wie man ein gutes Radrennen organisiert, auf jeden Fall.
Ja, dann können wir direkt mal rübergehen zum nächsten UCI-Rennen. Wir haben natürlich noch oft woanders auf der Welt Rennen stattgefunden, aber jetzt für uns in Europa die relevanten, noch für uns Deutschsprachigen, ist, glaube ich, das UCI-Rennen jetzt in Querlock gewesen am Wochenende, was der gute Luca Pöskel, als wenn ich den Namen nicht aussprechen kann, Lukas Pöstlberger gewonnen hat, der auch schon vor 2 Wochen das Tracker 200 gewinnen konnte, hat jetzt ja auch für sich entscheiden können, hat sich kurzfristig dazu entschieden, das Rennen zu fahren, ist dann mit dem guten Toni Palzer rübergeflogen. Haben so ein kleines Männerwochenende gemacht. Der setzt sich da auf jeden Fall ziemlich souverän vor Jensen Young und Nils van der Putte durch. Nils van der Putte, der auch schon Zweiter wird beim Maligraph, wird hier Dritter. Aber ja, wir können da auch mal reinhören, wie es auf der Männerseite aussah bei Lukas, weil er uns auch eine Sprachnachricht zugeschickt hat.
Moin, moin. Also kurz zu Gralloch in Schottland. Mega geiles Event. war sehr überrascht, war kurzfristige Entscheidung, da hinzugehen und nochmal ein bisschen Rennintensität zu sammeln vom Main Event Unbound. Sauschöner Kurs. Fast, also die letzten 7 Kilometer waren so, ich würde jetzt so sagen, also Asphalt ist übertrieben, aber so schottische Ziegenstraße. Aber sonst war alles Gravel. Beim Besichtigen tatsächlich hat das Ganze sehr solide und fahrbar ausgeschaut. Aber im Rennen dann am Speed waren da schon ein paar Stücke dabei, wo du echt, also ein paar Mal habe ich geschwitzt, 40ern, muss ich zugeben. Da hätte man vorne vielleicht einen 50er gewonnen. Keine Ahnung, ein Mountainbike vielleicht sogar. Ist aber alles gut gegangen. Also wir waren erster Anstieg. Michael Woods, Louis Lloyds, I think. Und ich, also zu dritt, erster Anstieg, zu dritt weg. Und die haben uns nicht wieder gesehen. Ich dachte auch zwischenzeitlich, also wer soll hinten so schnell fahren? Weil wir sind jeden Anstieg, also für mich Anschlag hoch. Woodsy hat da er wollte halt einfach den Vorsprung halten und hat da alles reingeworfen in die Anstiege. Und du hast schon ein bisschen profitiert vom Windschatten, aber am Ende war es dann doch up to the legs. Und ihn hat es leider gekostet. Also komplett Stecker gezogen, grau, und der andere Kollege Doppelplatten in der Abfahrt. Und ja, somit war ich dann übrig. Und hab's aber solide ins Ziel fahren können, alleine die letzten, was waren es, 15, 20. Mega happy, super zufrieden, mega geiles Event. Logistisch ein bisschen herausfordernd, also es ist seit 2 Stunden, 2,5 vom Edinburgh Airport entfernt, aber sehr idyllisch und sehr naturbelassen und so richtig Gravel Racing eigentlich in the middle of nowhere in Schottland, und die Schafe laufen neben der Strecke. Ja, das Wetter war Gott sei Dank gut, also 11 Grad, und ja, es war jetzt nicht nur Sonnenschein, es war ein bisschen bedeckt auch, aber hätte auch ganz, ganz schottisch sein können. Und nehmen wir ein geiles Wochenende, und glaube, nächstes Jahr steht wieder fix im Plan.
Ja, ich bin das Rennen auch schon mal gefahren, vor 2 Jahren müsste es gewesen sein, und ich kann es so bestätigen, wunderschöne Region, Hotel schwierig, Airbnb und sowas auch, aber wenn man was gefunden hat, es ist halt einfach, also es ist wirklich traumhaft, es ist eine traumhafte Region, und ja, also wie gesagt, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich steige mir nicht so richtig durch, wer dahinter steckt, also Red Bull war diesmal so ein bisschen auch mehr involviert, aber ich glaube, so viele Teilnehmende haben die gar nicht, aber die machen da schon ziemlich einen Aufriss, und ist auch alles sehr, sehr professionell organisiert. Ich glaube, es ist auch ein deutschsprachiger Race Manager, zumindest hatte ich mit dem mal Kontakt, mit dabei, und ja, geiles Event, und für Percy freut es mich richtig. Ich glaube, ich habe es ja auch schon erzählt, also so, ich weiß nicht, wie viele Wörter sie bei dem Hotel auf dem Flur saßen, und er war echt sehr betröppelt, dass es bei ihm irgendwie nicht so läuft, und ich wusste nicht warum. Und ja, jetzt gewinnt der Tracker, jetzt Gerlach, und ist jetzt sicherlich bei Unbound einer der Mitfavoriten. Ich freue mich da zusammen mit ihm auf Rose, um die vorne Platzierung da zu kämpfen, weil ich glaube, wir sind jetzt dann mit dem Louis Neff noch dazu, schon eine ganz gute, schlagkräftige Truppe da, wir drei. Von daher, da habe ich Bock drauf. Genau. Bei den Frauen gewinnt Gerrike Schröers vor Cara McGowan. Die kommen beide zusammen an. Gerrike war einfach stärker in einem Sprint. Und wenn die Osterwold, die Teamkollegin von der Caro ist, bei der Gerrike kommen wir gleich mal dazu. Die war nämlich auch was Speziellem unterwegs oder was Neuem, worauf wir alle schon länger warten. Aber dazu kommen wir gleich. Ja. Gibt es noch was hinzuzufügen?
Genau, ich muss sagen, ja, ich hatte tatsächlich so vor 3, 4, 5 Wochen nicht nur einmal The Gerlach bei mir bei Google Maps eingegeben und hatte schon mal überlegt, wie man da hinkommt, ob man das irgendwie mit dem Auto hinbekommt. Es gibt ja auch so ein Rennen, glaube ich, noch in Wales, wenn mich nicht alles täuscht. Und Ja, mich würde das mal total reizen, weil ich abseits von irgendwie so ein paar Klassenfahrten und hier und da mal so ein City-Trip noch nie länger in England war oder halt in UK war. Und dementsprechend würde mich das echt mal reizen. Und es ist ja auch von, ich sag mal, von Düsseldorf aus jetzt gar nicht so weit, wenn man eine gute Fähre oder den Eurotunnel erwischt. Deshalb und auch weil ich eben diese Berichte gehört hatte, dass das Greylock so super schön sein soll und die Gegend auch echt, echt sehr cool ist, habe ich es mir nicht erst einmal überlegt, da zu fahren. Vielleicht geht es sich nächstes Jahr aus. Mal schauen. Würde mich auf jeden Fall echt freuen, weil ja die Videos und Bilder, die man von dem Rennen sieht, sind echt richtig, richtig cool. Genauso wie man sich Schottland einfach vorstellt.
Nee, ist wirklich eine Reise wert. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja. Gut. Jetzt sind wir quasi schon vom Festland auf eine Insel und hoppen wir jetzt mal weiter rüber genau. nach Nordamerika, nach Kansas. Ich wollte gerade sagen, ins schöne Kansas. Aber es ist nicht hässlich. Man kann schon sagen, wenn es da trocken ist, diese langen Landschaften, sehr weiten Blick, grün alles, hat schon auch was. Ein bisschen wie Schottland, nur anders. Aber auch irgendwie so ein bisschen ähnlich. Ja, ich hab, auf jeden Fall, ja.
Achso, ja, ich habe heute noch den Course-Preview gesehen bei YouTube vom Veranstalter, der auch auf jeden Fall ein bisschen hemdsärmelig produziert war, finde ich. Also da hat das Trucker auf jeden Fall ein bisschen die Überhand, was die Produktionsqualität angeht. Aber ich habe mich zum Teil, sie hatten so ein paar Drohnenaufnahmen oder andere Aufnahmen so über die Landschaft drin, da habe ich mich zum Teil gefühlt wie in so einer Naturdoku, wo dann irgendwelche Büffel in einem Wasserloch stehen und am Trinken sind. Und ich dachte, wow, das ist echt einfach mitten im Nirgendwo. Also ich glaube, das kommt bei den Rennen wahrscheinlich nicht so rüber, aber ich glaube, es ist halt wirklich einfach mitten im Nichts.
Ah doch, es kommt beim Rennen auch so rüber.
Ja. Okay, gut.
Nee, also es ist wirklich krass. Ich meine, du kannst ja auch, kann dann jetzt ja quasi in einer Woche, oder wenn ihr es jetzt hört, in einer Woche dann schon, sich auf Strava die ersten Trainingsausfahrten da anschauen und da fährst du, also meistens nur eine Straße hoch und musst dich auch wieder zurückfahren, wenn du nicht allzu lange unterwegs sein willst, weil es relativ lange bis zur nächsten Abbiegung ist. Und wenn du dann noch eine Abbiegung machen willst und dann musst du irgendwann noch eine machen, um wieder zurückzukommen, dann wird das direkt so ein 5-Stunden-Tag. Also das ist schon krass da. Und ich meine, die Leute wissen mittlerweile, ich mag das Rennen nicht so, aber ich verstehe natürlich die Faszination und ich weiß, wie wichtig es ist. Aber diese Woche da immer, also ich muss mich, ja, das wird jetzt halt die Einöde, die Einöde einfach sein für eine Woche. Ist auch in Ordnung, man ist jetzt mal eine Woche nicht so gesund, weil das alles ein bisschen schwieriger ist. Klar, im Supermarkt kriegt man Sachen, aber Restaurants ist dann das Beste, was du da bekommst. Was aber eigentlich sehr gut ist, ist der Mexikaner. Schön Burrito jeden Tag. aber ja, nee, dann lass uns mal zum eigentlichen Rennen kommen. Oder vielleicht reden wir auch zuerst über das erwartete Material, was wir dann noch sehen. Ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen?
Genau, ich finde eigentlich Material ist eine gute Brücke, die man schlagen kann, weil eigentlich hatten alle damit gerechnet, dass beim Unbound das neue Specialized Gravel released wird und jetzt hat das Graloch dieser Unbound-Bühne so ein bisschen die Show gestohlen und du hattest es gerade schon gesagt, die Gericke Schröers vom Specialized Offroad Racing Team wurde auf einem neuen Krux gesichtet, was finde ich so ein bisschen aussieht wie das Tarmac, nur einfach mit mehr Reifenfreiheit. Und die kursierten schon so ein bisschen online, die Bilder. Und jetzt hat man auf jeden Fall Gewissheit und kann, denke ich, sehr, sehr sicher davon ausgehen, dass sie beim Unbound dann den großen Hard Launch machen, wie man so schön sagt. Und ja, es ist relativ unspektakulär, das Rad, finde ich. Relativ erwartbar.
Ja, ich finde auch, also in dem Kontext auch zu dem, was wir bis jetzt schon gesehen haben bei Trucker, wo ja extrem viel, also so richtige Aero-Räder waren, sieht das halt einfach, ja, das klar, das Ding will jetzt auch schneller sein als das alte Krux, aber es macht mir jetzt nicht diesen UFO Vibe, wie jetzt, keine Ahnung, das Factor zum Beispiel oder auch das neue Argon 18, was ja auch einfach aussieht wie so ein UFO oder das Ridley. Deswegen bin ich mal gespannt, da wird es irgendwann im Laufe der Zeit auch Tests geben, wo man sich all diese Räder mal gegenüberstellt und guckt, welches am besten performt. Aber ja, ich hätte gedacht, da kommt ein bisschen was Experimentelleres oder etwas, was progressiver ist. Das, wie du schon sagst, war sehr erwartbar. Aber ja, eventuell mit der Kombination mit den Laufrädern, die sie jetzt gerade rausgebracht haben, ist dann sicherlich trotzdem ein sehr schnelles Rad. Aber ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass vielleicht ein bisschen was anderes rauskommt. Aber ich habe Gerüchte gehört, kann auch sein, dass sie aber nicht stimmen, dass die jetzt auch schon direkt mit einem 32 Zoll rauskommen von dem Rad.
Oh, wow.
Und das wäre, dann wären sie der erste große Hersteller, der das macht. Habe ich gehört. Aber ich glaube, das Rad war lange in der Entwicklung, weil das Krux gibt es schon echt richtig lange. Also die sind noch mit Kabeln außenrum gefahren, ne? Also
ja.
Das heißt, das Ding war schon richtig lange in Produktion und wäre krass, wenn die es in der kurzen Zeit jetzt hinbekommen hätten. Ich meine, seit letztem Jahr gab es diesen Trend ja so ein bisschen, ne? Natürlich Specialized Mountainbikes sind die auch so ein bisschen immer schon auf der eher innovativen Seite unterwegs zum Teil gewesen in der Vergangenheit zumindest. Vielleicht haben sie es auch schon länger im Plan gehabt. Aber ja, wäre krass, wenn wir das vielleicht auch sehen bei Tracker. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei den Profis, aber vielleicht bei irgendwelchen Produktmanagern und sowas. Ja,
ich muss sagen, ich kann mich mit dem Gedanken noch nicht so ganz anfreunden. Ich habe die Tage noch auf Instagram ein Reel gesehen von jemandem, der ein 32 Zoll Gravelbike ausprobiert hat. Und es sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Kinderrennrad. Halt ein Kind, was auf einem eigentlich für sich viel zu großen 28 Zoll Rennrad sitzt. Und deswegen kann ich mir alleine schon vorstellen, dass es aus Optikgründen für viele schon eine Barriere wäre. Ich denke mir, gerade vielleicht für Leute über 1,90 Meter könnte es wieder proportional gut aussehen.
Bei Matt Beers sieht es einfach normal aus.
Ja, wahrscheinlich. Ja, und deshalb frage ich mich, ob das wirklich so sehr einschlägt oder ob dann die, ja, weil ne, auch mit den längeren Kettenstreben, dem höheren Stack, du hast auf jeden Fall mehr quasi Frontal Area, das, was ja für die Aerodynamik echt extrem wichtig ist. Und deswegen bin ich echt mal gespannt, was am Ende, ich denke mal, wenn Specialized sowas rausbringt oder irgendein Hersteller für einen Rennkontext rausbringen wird, die werden das mit Sicherheit mit Daten unterfüttern und am Ende des Tages auch sagen, hey, wir haben's oder wir wiegen es ab und ne, ihr verliert zwar hier und da ein bisschen was, aber gewinnt hier und da auch ein bisschen was. Und die Rechnung würde ich gerne mal sehen, ob sich das ausgeht und ob es dann tatsächlich auch einen Unterschied macht. Ja, oder ob man einfach noch auf noch mehr Reifenfreiheit geht und das darüber versucht zu kompensieren. Bleibt spannend für mich.
Ich glaube, du wirst überrascht sein, wie die Räder aussehen werden und welche Specs die haben.
Okay.
Genau. Dann lass uns mal rübergehen zum Rennen an sich. Ich glaube, genau, also sonst Material. Trek hat gerade vor 2 Jahren ein neues Rad rausgebracht. Wäre jetzt überraschend, das wäre jetzt ein sehr großer Produktionszyklus. So, obwohl natürlich muss man Canyon sagen, der war jetzt auch sehr kurz vom, heißt es Grail? Das heißt Grail,
genau.
Ne?
Ja,
vom Grail. Klar, das, was jetzt bei Tracker gefahren sind, das kannst du noch nicht kaufen, aber das wird irgendwann rauskommen. Der Produktionszyklus war jetzt auch relativ kurz, aber Trek wäre noch kürzer, kann ich mir nicht vorstellen. Bei Giant, das Rad kam auch erst letztes Jahr raus, glaube ich. Also ein überarbeitetes, ich weiß nicht, wie das heißt, das Modell, aber ich kenne Giant-Athleten, hatte ich dann auch dazu mal gefragt, wo die jetzt zum Beispiel kein UDH haben. Ne? Also da die SRAM-Athleten fahren alle noch mit dem alten Schaltwerk rum. Das könnte vielleicht immer noch mal eine Neuerung sein, aber ich sehe das gerade auch irgendwie nicht oder habe nichts gehört.
Ja.
Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Specialized wirklich so die einzige große Firma sein wird, abgesehen jetzt von vielleicht ein paar amerikanischen Marken, die jetzt für uns nicht so relevant sind. Ja, wenn das die einzigen großen Player sind, die da erst ihr neues Rad irgendwie releasen, weil der Rest hat jetzt ja schon viel bei Tracker gemacht, ja.
Ja. Ja, es waren jetzt nur die einzigen Hersteller, die ich noch auf der Liste hatte, die jetzt vor kurzem nichts rausgebracht haben und wo ich jetzt für mich ein bisschen abgespeichert hatte, okay, die Plattform ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich glaube, gerade beim Track war, als es rauskam, ja, war so ein bisschen der Konsens, okay, hätte ein bisschen mehr Reifenbreite vertragen können. Deshalb dachte ich vielleicht, okay, vielleicht nutzen sie die Bühne.
Wie bei Orbea, ne? Orbea kam letztes Jahr raus und die haben 45 Millimeter.
Ja.
Bei, also bei dem Race Terra und nicht bei dem Adventure Terra. Und da siehst du dann auch die Athleten switchen, ne? Je nachdem, was für Reifenpreise sie brauchen, fahren sie das Race oder das Adventure-Modell halt.
Ja.
Ja. Wir werden es sehen, aber ich glaube, also ich würde mich jetzt wundern. Ich glaube, sonst hätte man, Track hätte es sonst irgendwo auch schon mal gesehen, weil in der Regel gehen das den Athleten nicht so kurzfristig, würde ich jetzt sagen. Also ich glaube, die hätten das vorher irgendwann schon mal gefahren, auch im Rennen. Aber ja, wer weiß. Canyon hat sie ja auch direkt bei Tracker released und Faktor auch. Obwohl, nee, stimmt nicht. Faktor ist damit schon Zentral gefahren, nur nicht mit der Gabel. Gut. Gehen wir rein in den Kurs. Es ist dieses Jahr ein nicht komplett neuer Kurs, aber jetzt zumindest für die jetzt so Leute wie mich, die jetzt schon eine Weile dabei sind, aber jetzt auch noch nicht 2015, sind einige neue Passagen dabei. Und es ist so ein herrlicher Mix aus dem Nord- und dem Südkurs. Plus ein bisschen mehr Westen. Und das Schöne daran ist, dass es für uns neue Strecken gibt, die man sich angucken kann und wir auch neue Gegenden erkennen lernen. Das Schlechte ist, dass es leider die Region auf dem Kurs, dass die, wenn es regnet, Peanut Butter Matt hat ohne Ende. Und also der schlimme Peanut Butter Matt, nicht so wie der, wo letztes Jahr so ein bisschen hatten, sondern halt der, wo du wirklich dann einfach, du fährst rein und kannst absteigen und einfach anfangen zu laufen.
Hast du dir schon einen Stock bereitgelegt? Den passenden für deinen Reifen.
Den Stock gibt's nicht, der da hilft. nee, aber das ist tatsächlich, alle zwei Tage gucke ich auf den Wetterbericht und auch den kannst du für Kansas eigentlich knicken, weil das ist halt, da sind keine Berge in der, das heißt, das Wetter kann echt mega schnell aufziehen, auch mega schnell verschwinden. Das heißt, laut Leitzi auch, es kann den Tag vorher richtig heavy regnen und trotzdem ist am nächsten Tag okay. Weil es dann halt 30 Grad hat und viel Wind und dann trocknet die Erde auch relativ schnell. Aber sobald da nur ein bisschen Wasser ist, ist das halt die Hölle auf Erden. Und ich habe davor so ein bisschen Angst, ist das falsche Wort, aber was mich daran nervt, ist halt, das ist so ein Rennen, wo du im Vorfeld alles richtig machen kannst im Training, du investierst auch viel Geld für die Anreise, für die richtige Anreise, bist ewig lange vorher da, besorgst du vielleicht auch nochmal selber Material, was du nicht gesponsert bekommst. Also machst du wirklich alles. Aber es kann sein, wenn es regnet, bist du einfach gearscht, weil du halt dir 5 mm Reifenfreiheit fehlen oder weil du 5 mm zu lange gefahren bist und dadurch alles komplett zu ist und du nicht rechtzeitig abgestiegen bist vom Rad zum Laufen. Und ich weiß nicht, es gehört halt mit dazu. Ich weiß aber auch, dass es da Abschnitte gibt in der Gegend, wo das weniger Gefahr ist, dass das so kommt. Muss ich halt damit abfinden, ne? Wenn es halt regnet, kannst du auf jeden Fall die Laufschuhe einpacken, weil dann wird das echt ein Gerenne. Dann ist es so wie 23, wo wir einfach reingefahren sind und dann erstmal 2 Kilometer gefühlt laufen mussten. So. Ich weiß nicht, also bleibt spannend. Das Interessante ist, dass der Kurs wird ein bisschen einfacher als die letzten Jahre, obwohl er ein Ticken länger ist. So knapp 10 Kilometer mehr als letztes Jahr zum Beispiel. Aber weniger Höhenmeter, knapp 600 Höhenmeter weniger. Und ja, momentan sieht es so aus, als wenn es trocken ist und auch extrem heiß. Das heißt, wenn der Boden auch trocken ist, wird das Rennen einfach auch extrem schnell. Und ich meine, letztes Jahr sind wir schon unter 9 Stunden gefahren. Dies Jahr ist es ein Ticken länger, das Rennen. Denke ich mal auch, dass wir wieder um 9 Stunden Rennzeit rechnen können und die Frauen um die 10. Ich bin gespannt, wenn ich nächste Woche anreise, wie dann letztendlich der Kurs ist und wie schlimm es dann wird, wenn es regnet. Weil es ist so eine Low-Maintenance-Road mit dabei. Man muss sich vorstellen, also in Kansas ist eh so, dass die, wenn du so auf der Karte schaust und du hast Asphaltabschnitte drin, zum Beispiel mit deinem Radcomputer sagt, das ist Asphalt, das ist bei denen immer noch Schotterstraßen. Das ist so ganz strange. Du hast dann so eine Verteilung von, sagte 40% Asphalt, aber das ist halt einfach so Kansas-Schotter. Und da gibt es dann so Straßen, wo nicht mal, wenn es nass ist, so Offroad-Fahrzeuge wirklich durchkommen, weil es halt so muddy ist und so, so sticky. Und davon haben wir mal mindestens 2, glaube ich, drinne. Letztes Jahr haben sie die rausgenommen bei der Nordstrecke, weil es geregnet hat, weil da auch keine Krankenwegen mehr hinkommen, wenn wirklich mal was passiert. Und ja, ich bin gespannt, wie schlimm diese Abschnitte wirklich sind dann jetzt, selbst zum Trocknen. Weil die sahen jetzt in dem Video, sahen die schon rough aus. Es waren dieser Wiesenabschnitt, den man da gesehen hat, wo wirklich nur so eine Fahrrinne zu sehen war. Was ist deine Einschätzung zu Kurs? Bist du das Rennen noch nie gefahren, aber so von außen, wie nimmst du den Kurs so wahr?
Boah, ich muss sagen, man kann den super schwer einschätzen, weil einerseits in diesem Preview-Video zum Rennen oder zur Strecke sprechen sie von, boah, hier gibt es irgendwie 3 Key-Sektionen, 2 Anstiege und dann noch 2 neue oder 1 oder 2 neue von diesen Minimum Maintenance Roads, wovon du eben sprachst. Und ich finde, das kommt so nichtig rüber. Man guckt sich das an und denkt sich so, ja okay, gut, was machen die für einen Unterschied? Aber ich denke, in diesem großen Gesamtbild vom Rennen machen sie dann doch den Unterschied, weil es dann eben genau die Knackpunkte sind, wo man ready sein muss oder wo es dann eben drauf ankommt, wo es zählt. Ich finde, ein paar davon sahen echt rough aus und auch ein bisschen unberechenbar, also zum Teil echt so mit relativ großen Steinen, zum Teil auch so ein bisschen versteckt zwischen Gras. Diesen einen Weg, den hatte ich jetzt so überhaupt nicht auf dem Schirm, wo wirklich einfach nur diese eine Single Trail mehr oder weniger über Gras führte. Und das sah für mich ja überhaupt nicht danach aus, wie ich das Anbauen für mich abgespeichert hatte. Von daher, ja, mit wie viel Reifensätzen reist du an? Also mit wie vielen Optionen fährst du hin? Kann man da überhaupt so viel sich überlegen? Oder?
Ja, also erstmal habe ich jetzt mein Rad auch schon ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt vorhin die Adventure-Gabel eingebaut, damit ich 50 mm fahren kann, oder sogar noch breiter. Vor allem auch wegen Clearance. Und ich werde rüberfliegen mit 50 mm Option und 45er. Und ich bin wieder bei Schwalbe im Haus, wo ich die letzten Jahre auch war. Das heißt, Schwalbe USA wird vor Ort sein. Auch Schwalbe Headquarter aus Deutschland kommt zum Teil rüber. Der Produktmanager und auch dann quasi mein Ansprechpartner bei Schwalbe. Und ja, die werden schon genug Reifen mitbringen und verschiedene Varianten. Also ich weiß schon, was ich fahre. Ich denke mal, es wird sich auf dem RS rauslaufen. Eine AX brauchst du nicht. Wir kriegen in der Regel nochmal besondere Reifen veranbaut und ja, demzufolge mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen, was das Setup aber gestern ist. Es ist halt wirklich dieser Regen und also Idealfall fahre ich 50er RS vorne, hinten. Und aber wenn es halt wirklich am Regnen ist, musst du auf jeden Fall auf 45 runtergehen, wenn nicht sogar hinten auf 40, um halt einfach die Clearance zu bekommen, weil da ist dann scheißegal, ob das jetzt irgendwie bequem ist oder guter Rollwiderstand oder wie auch immer, sondern da geht es halt nur darum, dass du Rad fahren kannst. Also das hört sich halt so doof an, wie es ist, aber da geht es wirklich nur darum, dass du so schnell wie möglich wieder auf dem Rad sitzt und fahren kannst und eben halt nicht stecken bleibst. Und ja, das ist ja eigentlich komplett Banane, weil es halt einfach nicht das optimale Setup ist und auch für den Rest des Kurses nicht, aber vor 2 Jahren oder 3 Jahren war es halt so das Entscheidende. Die genug Clearance hatten, die konnten halt durchfahren oder konnten auch nicht durchfahren, aber die konnten eher wieder fahren und wir, die es hinten nicht hatten, ja, uns hat es dann erstmal irgendwie so, keine Ahnung, so 50, 60 Kilometer gebraucht, bis wir wieder zur Spitzengruppe aufschließen konnten und es kostet Energie und deswegen muss man schon da die richtige Wahl treffen und ich habe erstmal alles in Anführungsstrichen Optionen mit. Ich weiß, welche Laufräder ich fahre, Übersetzung und so, aber Reifen, da kann sein, dass du das am Abend vorher nochmal wechselst. Das gleiche mit Pedalen. Ich fahre liebst mit Straßenpedalen. Ich habe jetzt eine gute Offroad-Option auch mit Schuhen, wo ich jetzt gewechselt habe, auf Bond, weil die einfach wesentlich steifer sind, als was ich vorher hatte und auf meiner Passform genauso wie die Straßenschuhe sind. Aber auch da, ne, ich trainiere jetzt die ganze Zeit auf Straßenpedalen und beobachte das Wetter fast täglich, um zu gucken, ob ich jetzt vielleicht doch schon frühzeitig auf Mountainbike einfach wechsle, um mich daran zu gewöhnen. Ist echt so ein Hackmack und es ist das einzige Rennen im Jahr, wo du vor so einem Rennen noch extreme Wechsel machen musst, weil da gibt es sonst nicht. Also, sonst hast du so dein Setup. Da geht es dann vielleicht nochmal auf jetzt ein 45er oder 50er, weißt du? Aber, oder irgendwie das Profil, aber nicht dieses es ist so krass entscheidend, weißt du, ich meine? Also so elementar, von einem 50er, vielleicht auf einen 40er runtergehen zu müssen, um einfach weniger Matsch im Rahmen hängen zu haben. Ja. Und auch Schuhe wechseln zu müssen und sowas. Das ist schon, aber ja gut, so ist das halt. Ja,
ja, es ist verrückt. Ich kann mir das irgendwie nicht ganz vorstellen. Ich habe die Tage auch noch dann irgendwie Kommentare gelesen. Es ist jetzt irgendwie die 20. Ausgabe des Rennens oder beziehungsweise 20 Jahre gibt es das Unbound jetzt. Und dass Leute, quasi Age-Grouper, dann unter die Videos kommentieren und sagen, hey, jetzt mal, keine Ahnung, mein fünftes Mal beim Rennen und ich freue mich schon so sehr, da in zwei Wochen wieder am Start zu stehen. Und ich frage mich wirklich so, okay, wow, was macht dieses Rennen für diese Leute aus, wenn man eigentlich aus den Profireihen, klar, gibt es mit Sicherheit auch einige Profis, jetzt gerade irgendwie die dieseligen Fahrer und die schwereren Fahrer, denen das Rennen dann wirklich sehr, sehr liegt, wenn man die mal ausklammert, dass es wirklich Menschen gibt, denen das wahnsinnig viel Spaß macht. Ich kann es mir selber auch nicht vorstellen. Ich finde es immer schade, wenn man Rennen irgendwie auf so eine undankbare Art und Weise jetzt nicht unbedingt verliert, aber man da eben ausscheidet. Und man kann sagen, es gehört irgendwo zum Sport dazu, finde ich aber nicht, wenn man sich eben auf manche Dinge nicht vorbereiten kann, dann fühlt sich mehr an wie eine Lotterie und weniger jetzt wie etwas, ja, was man selber in der Hand hat. Und deswegen finde ich eigentlich, ist es ja gerade für Profiathleten immer dankbarer, wenn man die Dinge in der Hand hat selber.
Ja, genau. Wir Europäer sind auf jeden Fall so ein Ticken im Nachteil. Kann man jetzt sagen, wenn die Amerikaner rüberkommen. Es ist andersrum auch genauso, aber wir haben halt solche Rennen bei uns jetzt nicht, die dann so unvorhersehbar sind, zum Teil. Das ist, wenn man sich das Video anschaut, denkt man, ist doch klar, ist klar, was ich hier fahre. Fast sogar schon slick, so ungefähr. 45, 50. Easy, gar kein Problem. Aber diesen Peanut Butter, man kann sich das nicht vorstellen. Man kann sich so irgendwie vorstellen, wenn das dann nass ist. Das ist, du fährst rein und bleibst stehen. Und ich habe letztes Jahr über die Jahre viele Leute gesehen, die einfach ihren Rahmen im Training schon durchgescheuert haben. Wo einfach unten die Kettenstrebe einfach ein Loch hatte.
Ja.
Und ich habe letztes Jahr auch einen Rahmen im Training fast kaputt gemacht. Also das geht schneller, als man denkt. Ich zum Glück muss mal das Zeug nicht kaufen, aber wenn es halt kaufen muss, ist es halt schon ärgerlich, sagen wir mal so.
Ja. Ja.
Aber ja, wir werden es sehen und ich hoffe einfach, es bleibt trocken für alle und dann sehen wir, glaube ich, ein ehrliches, schönes Rennen, weil am Ende ist es ein ziemlich ehrliches Rennen. Brutal heiß, Mitte des Tages, schweres Finale, was zwar 4 Grad ausgeht, aber mit so vielen kleinen Anstiegen, Wind kann eine extreme Rolle spielen. Von daher ist das dahingehend, bringt es viel mit. Aber ja, sollte dann einfach trocken bleiben. Dann lass uns vielleicht mal zu den Favoriten, Favoritinnen rübergehen. Wen hast du da bei dir so auf der Liste? Also ich habe jeweils 4 Namen mir aufgeschrieben. Mhm. Hast du, also wahrscheinlich haben wir die gleichen. Eventuell. Vielleicht ja. Auch nicht.
Genau.
Fang du gerne mal an.
Ich habe tatsächlich relativ unkreativ natürlich die beiden Specialized Powerhouses, hier King Swenson und Matt Beers, mir rausgeschrieben. Ja, ich denke mal, die beiden sind natürlich auch von der Statur her alleine schon so gebaut, dass sie diese absoluten Watts über so eine lange Zeit, ne, gerade wenn es auch in die Windkante geht, die Anstiege sind nicht.
Keegan?
Ist er?
Nee, Keegan noch nicht.
Meinst du, okay, Sekunde.
Ey, ich kenne Keegan, ja. Keegan ist nicht schwer. Keegan ist so groß wie ich und müsste sogar leichter sein als ich.
Oh, wild. Okay, nee, dann habe ich ihn komplett falsch abgespeichert. Und verwechsel ihn gerade vielleicht sogar noch. Zumindest optisch. Aber ich habe die, also okay, für mich sind die die Specialized Jungs irgendwie abgespeichert mit so einer klassischen Uno X Statur. Halt nee. wie so Wikinger, mehr oder weniger. Aber gut, okay. Nee. Dann lasse ich mich gerne eins Besseren belehren. Nee, und ansonsten, Lachlan Morton fährt auch wieder. Ne? Mhm. Ich finde, er hat jetzt zuletzt nicht so ganz viel Aufsehen erregt. Finde ich, kann man aber trotzdem immer irgendwie ein bisschen auf dem Zettel haben. weil er einfach irgendwie ein zäher Hund ist und sich da auch, glaube ich, ganz gut behaupten kann über so einen langen Renntag und im Zweifel dann halt wirklich einfach die, ja, die Erfahrung auch hat, über so eine lange Renndauer, ja, gut und effektiv oder effizient durchzukommen. Genau, und dann noch Peter Wakocz. Könnte für mich auch noch funktionieren. Ich glaube, er hatte jetzt auch bei ein paar Rennen nicht allzu schlechte Ergebnisse und ich finde, ihm liegt das Rennen auch. Von daher, das wäre auch noch so ein Pick von mir, der funktionieren könnte.
Genau, bei mir habe ich bei den Männern Mats Wirth-Schmidt ist für mich eigentlich so der haushohe Favorit, um ehrlich zu sein. Also gerade auch in dem Kontext, in welchem Team er da unterwegs ist. Keegan hat irgendwo, ich glaube, in seinem, die machen ja nach den Rennen, die er gefahren ist, mit dem Alex hier vom Eulen ja immer so einen Podcast. Und da meint er auch schon, dass vielleicht die Taktik, die er letztes Jahr gewählt hat, die so ein bisschen defensiv war, nicht so seine Taktik ist. Und daher gehe ich davon aus, dass er auch wieder aktiver fahren wird. Und so bei Matt Beers, ich, auch wenn er jetzt bei Tracker Dritter geworden ist, aber das muss man auch immer gucken, wie er es geworden ist. Ne? Also durfte da aufgrund dessen, dass Mats vorne war, auch viel hinten drauf liegen, musste nicht so viel Führung fahren. Ich weiß nicht, ob er, also irgendeiner muss ja arbeiten bei dem Rennen und ich glaube, Matt Beers ist ja so der, den man da als erstes irgendwie wahrscheinlich vorschickt oder halt dann nutzt dafür und daher glaube ich, dass er dann die Rolle reinrutscht. Deswegen ist für mich der Haushof-Favorit Mats Wirth-Schmidt. Der hat noch eine Rechnung offen im letzten Jahr, wo er Vierter wird. Und so wie ich ihn bis jetzt kennengelernt habe, ist er versessen da drauf. Und wenn nicht irgendwas schief geht, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es nicht klappt. Dann Hugo Trichot, der Zweiter wird bei Tracker 360. Und auch wenn er jetzt nicht mein Freund ist, aber ich sehe so ein bisschen, was er jetzt gerade trainiert und ja, ich glaube, dass der echt gut sein wird und der kann irgendwie auch sprinten und das ist so ein Beißer, also es ist halt ist wie so ein Pitbull, der dir am Bein hängt, den du nicht los wirst und ich glaube, das wird echt schwer, den da wirklich abzuschütteln. Dann klar, Keegan Svensson habe ich auch drauf, weil ich denke, so im Duo mit Mats ist es echt gefährlich und dann Bradyn Lang oder Lang, der Amerikaner, der auch für Canyon fährt, der die Hills gewonnen hat und bei Tracker 200 Zweiter wird, mhm. Oder? Wird Zweiter, genau.
Ja.
Der ist gerade auch in Girona, macht einen großen Trainingsblock und bereitet sich davor und mein Gefühl sagt mir irgendwie, der ist auch der Führende im Lifetime Grand Prix, gerade weil er das erste Rennen gewonnen hat gegen Keegan Svensson. Dass der echt, der wird richtig stark sein, der kann auch sprinten. Von daher, dem traue ich da auch zu mir von reinzufahren. Klar, dann hast du noch ganz viele Leute, so wie einen Tobias Kongstad, der bei Tracker 360, glaube ich, 7. oder 8. wird. Der kann solche langen Dinger, kann der richtig gut, die eher konstant sind. Und den darf man auf jeden Fall auch nicht fahren lassen. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile auf so einem Niveau angekommen, wo es für ihn einfach auch schwer ist, wegzufahren und den Unterschied zu machen. Ich glaube, dass er vorne mit ankommen kann, aber dann hat er es einfach schwer. Genau. Das sind jetzt mal so meine vier Favoriten. Ja.
Also kannst du dir durchaus vorstellen, dass das Rennen auch in einem Sprint am Ende entschieden wird? Also keine, jetzt nicht wie beim Trucker zum Beispiel eine wirklich lange Solo-Attacke oder eine lange Solo-Flucht, sondern echt auf den Sprint hinausläuft?
Ja, also ich sage, das Rennen ist ein Ticken einfach als letztes Jahr und letztes Jahr die Konstellation, die wir gesehen haben, vorne mit den zwei, war halt auch aufgrund dessen, dass sie natürlich auch schon sehr stark von dem Quad profitiert haben, was vor denen gefahren, das Kamera-Quad. Ich hoffe, dass sie das Thema gelöst haben, dass das dieses Jahr nicht mehr vorkommt. Und das Feld ist generell nochmal stärker geworden. Und ja, also ich glaube, wenn, dann passiert es nur über Taktik, dass wirklich einzelne Fahrer wegkommen. Aber das Finale an sich ist schwer, aber ist dann doch zu lange noch flach mit auch sehr viel Wind vor allen Dingen, wo du hinten in der Gruppe, das sind so ganz viele solche Wellen, die sind so, wenn du berghoch fährst, ist nicht mega steil, aber du musst schon richtig drücken, aber die werden, der Grund, da sind die so schnell, dass du einfach so in der Gruppe eine krasse Dynamik entwickeln kannst, dass du wirklich so runter über die nächste Welle rüber drücken, wieder runter rüber drücken. Und das ist alleine, ist das echt mega schwer. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass bis zu einem gewissen Punkt nichts entschieden ist, wenn eine größere Gruppe, wie groß die auch immer ist, sei es 5, 6 Mann sehen, die Richtung Ziel fährt. Und da ist natürlich das so eine Renndistanz mit ganz viel Dehydrierung, weil es wird sehr heiß sein, egal ob es nass ist oder nicht, aber in der Regel ist es da immer heiß um Mittag rum. Wer bekommt keine Krämpfe, weil da ist immer noch mal so ein letzter 30 Sekunden, 40 Sekunden Anstieg. Ja, länger ist der nicht. Richtung Ziel, also wirklich so 2 Kilometer vorm Ziel. Und wenn du da nochmal eine Attacke setzen kannst, dann kannst du einen Unterschied machen. Und sonst glaube ich schon, dass wir eventuell eine Art von Sprint sehen. Also jetzt jemanden, der solo wegfährt, wird glaube ich schwierig. Aber zum Beispiel Mats sehe ich halt, ich kann mir vorstellen, dass er wegkommt. Aber es ist halt die Frage, ob man ihn, also wie man hinten zusammenfährt. Das Gefährliche ist halt, oder der Mist ist für uns alle, die nicht bei Specialized sind, ist, die Wahrscheinlichkeit, in der Gruppe mit Mats zu sein und Keegan oder Matt Beers ist relativ hoch. Und wenn einer von denen attackiert und wegfährt, weißt du immer, dass du einen von den anderen immer mitschleppst. So, das macht es halt echt sehr unkomfortabel. Ich sehe jetzt gerade kein anderes Team da draußen, die diese Stärke haben in der Tiefe. Ja? Und deswegen kann sein, dass einer alleine ankommt. Ja, muss man bis auf den Wind auch warten. Ich glaube, der Wind wird auch noch eine große Rolle spielen. Aber ja, es wird auf jeden Fall spannend mit Specialized. Das wird tricky für uns alle, dafür zu sorgen, dass keiner von denen gewinnt. Ja.
Aber würdest du auch sagen, dass du dich da mit jemandem verbünden musst dazu, um das hinzukriegen?
Ja, ja.
Sei es jetzt auch wirklich auf, sei es jetzt Rose intern oder auch darüber hinaus?
Also wenn ich jetzt in der Situation wäre, in so einer Gruppe, 100%, würde ich mich absprechen und sagen, ja. Wenn da 2 von Specialized sind, in der Regel ist es dann erstmal für die meisten da die beste Option, so dicht wie möglich vors Ziel zu kommen. Weil über Attacken hast du halt immer das Problem, dass du einen mitschleppst. Und auch ganz ehrlich, ne, nach 8 oder 7 Stunden sind die Attacken noch nicht mehr so wie nach 2. und dann ist auch die Frage, wie viele kannst du davon fahren? Also das ist jetzt nicht so wie beim Straßenrennfinale oder einem World Series Finale, wo man nach 3 Stunden noch relativ, in Anführungsstrichen, frische Beine hat. Das ist halt einfach nicht mehr gegeben. Und da muss man sich auch schon auch gut überlegen, wie oft man irgendwie nochmal eine Spitze setzt, um halt auch irgendwie Krämpfe vorzubeugen und all solche Dinge. Weil das spielt dann eine Rolle, dass du deine Verpflegung richtig hinbekommst, ausreichend trinkst und vor allem am Ende keine Krämpfe bekommst. Das ist halt, ja, ist halt einfach so.
Ja.
Deswegen, ich bin mal gespannt.
Ja, hast du dafür noch Schlüsseleinheiten, wo du sagst, okay, das sind vielleicht nochmal in den Wochen vorm Unbound nochmal so ein paar Einheiten, wo du sagst, okay, damit versuchst du den Unterschied zu machen oder für dich die in der, ja, ist es einfach nur Volumen oder auch tatsächlich dann?
Ja, wir haben jetzt den letzten, jetzt nach Tracker irgendwie noch 2x V2 Max gemacht. Ich bin jetzt noch rund um Köln gefahren, was intensiv war. Ich fahre jetzt noch einmal lang, mache noch Heat-Training. Aber die Arbeit ist eigentlich getan, um ehrlich zu sein. Das ist jetzt eher noch so ein bisschen so Feinschliff, aber ich habe jetzt keine Einheit mehr, wo ich sage, die ist irgendwie nochmal ein Game-Changer. Am Ende ist es halt so wirklich dieser Ernährungsplan, den ich jetzt über die letzten Rennen einfach auch strikt verfolgt habe, wo ich auch merke, es funktioniert für mich gut. Und einfach so für gewisse Situationen gewappnet zu sein. Und ich habe jetzt bei Trager gesehen, dass jetzt ich für meinen Fall weiß, ich kann über 10 Stunden auf einem hohen Niveau fahren. Ich weiß, dass ich irgendwo aufpassen muss, dass ich nicht ins Hintertreffen gerate, wie bei Tracker, jetzt durch die technischen Sachen, die ich da hatte, wo ich hinterherfahren muss, sondern dass ich halt auf einem Even Playing Field quasi ins Finale gehe und dann gucken kann, wie weit ich komme. Und dann ist auch viel möglich, aber dieses Ding, vorher nicht ins Hintertreffen zu geraten, das ist echt mega schwer. Da muss man auch viel Glück haben. Und dann muss die Ernährung passen und die Hydration. Und wenn das alles passt, kann ich mir schon vorstellen, dass man da weit kommen kann. Von daher, nee, gibt keine Key-Session mehr. Das ist auch immer Quatsch, wenn Leute sagen, das ist jetzt die Session dafür. Sondern es ist ja, also als wenn ein Training da jetzt noch irgendwie einen Unterschied macht, sondern es ist eher so Feinschliff. Aber so die Basisarbeit, die war ja schon vor Tracker gelegt. Ja. Und dazwischen war Regeneration, rund um Köln jetzt, jetzt wieder ein bisschen Regeneration im letzten Feinschliff und dann Anreise, Jetlag aus dem Körper bekommen, gesund bleiben.
Ja.
Ja.
Alright. Du hast, dann machen wir einmal kurz den Sprung, weil du es einmal kurz angeteasert hattest, rund um Köln, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, was fühlt sich im Ziel schlimmer an? So ein rund um Köln oder ein durchschnittliches UCI Gravel-Rennen?
Von den Wattwerten ist ein durchschnittliches UCI Gravel-Rennen härter, wenn du rein nur die Zahlen nimmst. Aber die, wie sie verteilt sind, ist halt anders. Ich hätte jetzt auch nicht die besten Beine rund um Köln, aber er ist halt intensiver. Also ich meine, es ist halt Straßenrennen. Es ist auch genauso, wie ich es in Erinnerung habe, weil mein letztes UCI-Rennen vor 10 Jahren gefahren. Klar, zwischendurch irgendwie mal Sauerland-Rundfahrt, also Bundesliga-Rennen. Aber jetzt auf dem Niveau halt vor 10 Jahren das letzte Mal und es hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Klar, ist jetzt nochmal ein Ticken schneller geworden, so. Aber ich hatte jetzt weniger Probleme. Also ich hatte da Probleme, wo ich dachte, ich werde Probleme haben. Also alles, was intensiv ist, hochintensiv. Mhm. Da habe ich gelitten. Aber irgendwie für vorne das Feld reicht es dann doch noch. Und von daher, ja, war schon sportlich. Und war genau so, wie ich es mir gedacht habe, dass es ist, um ehrlich zu sein. Aber ja, UCI-Rennen, also Gravel-UCI-Rennen, sind erstmal rein von den Wattwerten härter, aber einfach anders hart. Viel konstanter, viel länger, hohe Wattzahlen. Und dann bei solchen Rennen, wo jetzt bei rund um Köln speziell, hast du halt hohe Spitzen. Es ist halt einfach dieses Krasse, mit 70, 80 km/h berg runterzufahren, dann so nur 100 Watt auf dem Tacho zu haben. Biegst du irgendwo um und dann musst du auf einmal dann so 700 Watt fahren, weißt du? Mhm. Und das machst du bei Gravel-Rennen nie. Ja. Also das höchst selten. Bei einer WM vielleicht mal.
Ja.
So wie letztes Jahr. Aber sonst kommt es eigentlich nie vor. Deswegen unterschiedliche Intensitäten, aber es war gut. Geschwindigkeit in die Beine bekommen. Ja, von daher war nice. Hat Spaß gemacht.
Cool.
Gut. Und mehr dazu erfahrt ihr im Besenwagen-Podcast, also im regulären am Donnerstag.
Genau.
Weil es gibt noch ein paar Anekdoten von der Strecke. Ja.
Dann noch kurz zum Frauenrennen.
Zu den Frauen.
Genau, beim Unbound. Ja. Ich glaube, hier gehen unsere Favoritenlisten wahrscheinlich nicht so weit auseinander. Ich hätte mir tatsächlich Rosa Klöser, Caro Migon, Lauren DeCrescenzo und die Sofia Gomez Villafane aufgeschrieben.
Ja, da habe ich die DeCrescenzo nicht mit drin, aber Larissa Hartog. Aber sonst sind wir Paar oder Chor. Ja, ist bei Frauen das gleiche Thema wie bei uns. Specialized hat ein starkes Team mit der Gericke und mit Sophia plus noch Annika Langwart, die auch in diesem Team fährt. Das heißt, die haben 4 Fahrerinnen. Das ganze Canyon-Team ist stark mit Larissa. Ich darf auch nicht vergessen, dass Rosa auch auf Canyon fährt. Zwar nicht in diesem Team, aber auf Canyon und die werden sich schon auch absprechen. Also die werden nicht gegeneinander fahren. Die wollen dieses Rennen mit der Marke gewinnen. Gehe ich von aus. Natürlich Carolina Migon hat auch starke Teamkolleginnen, auch gerade noch amerikanische Teamkolleginnen und die war jetzt generell einfach gerade stark. Das Einzige, was ich bei ihr so ein bisschen kritisch sehe, ist, dass sie jetzt extrem nochmal abgenommen hat und auch im Verhältnis zum letzten Jahr. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht sogar nachteilig ist auf dem Kurs, der jetzt nicht so schwer ist, wie jetzt vielleicht auch die Tracker-Rennen.
Mhm.
Und ob das nicht vielleicht eher zum Beispiel eine Sophia, die einfach auch etwas größer ist, ob dadurch sehr wahrscheinlich auch mehr Power einfach rüberbringt, nicht vom Vorteil ist. Aber ja, das werden wir dann sehen. Aber ja, ich glaube, vom Rennverlauf war es letztes Jahr ähnlich bei den Frauen wie bei Männern. Und ich glaube auch, dass es dieses Jahr ähnlich sein wird und dass da auch die große Kunst sein wird, die Specialized-Mädels irgendwie im Schach zu halten und versuchen zu eliminieren.
Ja, ich bin also tatsächlich bei Larissa Hartog auch gerade nochmal durch die Ergebnisliste durchgegangen. Ich sehe da jetzt noch kein Resultat so bei einem wirklich sehr, sehr langen Rennen. Ich meine, beim Trucker 200 ist sie Zweite geworden und das ist ja von der Renndauer dann doch noch eine gute Ecke kürzer. Deswegen würde mich echt sehr interessieren, wie sie sich dann über so ein langes Rennen mit 10 Stunden plus behaupten kann. Und ja, bin echt sehr gespannt drauf.
Ja, also ich Also ich glaube, dass sie darauf vorbereitet ist. Ich glaube auch, dass sie vorne reinfährt. Und auch da wieder mit Nele als Teamkollegin. Caroline Schiff hat schon mal gewonnen. Wie vorhin schon gesagt, wäre jetzt auch gerade für Rennserien besser. Von daher, die haben da, glaube ich, schon auch ein schlagkräftiges Team. Und dann noch mit Rosa Klöser in der Kombination könnte ich da, glaube ich, einiges veranstalten. Und der Sprint ist von allen denen nicht schlecht, ne? Also von Larissa als auch von Rosa. Und ich weiß nicht, ob sowohl eine Sophia als auch alle anderen von Specialized mit irgendeinem von diesen Canyon-Mädels ankommen möchte, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich nicht.
Mit Sicherheit nicht, ne. Alright. Ich glaube, fürs Unbound ist es das.
Ja, also zumindest guckt es euch an, live. Wird wahrscheinlich ein Livestream geben und eine Live-Übertragung. Schaltet da gerne rein. Wenn ihr sonst irgendwie noch Fragen zu Unbound habt, könnt ihr uns die auf jeden Fall auch gerne hier reinstellen, oder uns schicken, wie bei kontakt@besenwagen.com oder auf Instagram oder wie auch immer, weil die nächste Folge, die wir dann irgendwie auch aufnehmen, ist ja an dem Montag nach Unbound. Quasi sind wir dann ja richtig frisch aus dem Rennen raus und können die neuesten Schnack da irgendwie verbreiten. Bevor wir jetzt aber irgendwie hier abbinden, hast du ja für dich noch so eine schöne Special-Kategorie. Jetzt die Frage, wir sind jetzt bei einer Stunde 20 gleich, ob wir die jetzt noch mit reinnehmen wollen oder ob wir die wieder schieben. Aber ich weiß nicht, wie lange wir die dann schieben.
Vielleicht, ich kann sie ganz kurz abfrühstücken. Ist auch keine Raketenwissenschaft bei und ich möchte eigentlich auch gar nicht so sehr.
Ja, aber ich finde es gut, weil das ist, glaube ich, das, was Leuten auch weiterhilft und was ich finde es auch interessant, dass du das so hochgebracht hast. Und ich fände cool, wenn wir sowas in Zukunft eh mehr machen, die Richtung, in die du jetzt gleich gehst. Ja.
Okay. Aber dann kann ich vielleicht das Ganze einmal anteasern, beziehungsweise das so ein bisschen häppchenweise vielleicht verpacken, weil ich hatte es vorhin einmal angekündigt, was die Positionierung bei Maligraph angeht. Und da finde ich echt eine Sache, das ist absolut kein No-Brainer, aber packt euch die Strecken auf den Radcomputer. Und ich fahre auf dem Wahoo, aber das gibt es mit Sicherheit auch bei Garmin, Koros, Hammerhead und wo auch immer. So eine schöne Mischung aus einer Karte und dem Höhenprofil hilft euch wirklich sehr stark dabei, euch vernünftig zu positionieren. Ich fahre eigentlich selbst beim Rennen, wenn ich die Strecke kenne und auch wenn die Strecke kurz ist, immer mit Karte, weil sie gibt einem immer wieder eine kurze Erinnerung, dass man ja sich vielleicht einmal wieder kurz vorne positionieren sollte, wenn vielleicht eine scharfe Kurve kommt oder wenn es in einen steilen entweder steile Abfahrt oder in einen steilen Anstieg reingeht, dass man an den Schlüsselstellen eben gut positioniert ist. Und das war so eine Sache, die ist mir beim Maligraph wieder extrem aufgefallen. Das war zum Beispiel was bin ich da vorgefahren, das Gravel 150 oder auch das Turnhautrennen war da überhaupt nicht wichtig. Vielleicht ein bisschen, was die Kurven angeht, aber jetzt beim Maligraph hat mir das echt hier und da sehr geholfen, quasi vor einer kritischen Abfahrt vorne zu sein. Und das sind so kleine Punkte, die glaube ich, nicht weltbewegend sind, aber wenn man sie sich verinnerlicht, können die einem wirklich das Rennen vereinfachen. Und genau, von diesen Punkten gibt's so einige. Da finde ich, können wir hier und da mal irgendwie drauf eingehen. Für mich sind da auch ein paar Dinge dabei, wie eine absolute No-Brainer, dass man ja aufeinander Acht geben sollte. Das waren nämlich auch noch so ein paar Punkte, die mir bei Maligraph aufgefallen sind. Wir gerade in der Altersklasse stehen da alle aus Spaß an der Sache, an der Startlinie und nicht, weil wir uns da ja gegenseitig ja nichts gönnen oder vielleicht gönnen wir uns nicht wirklich was, aber ich finde, man sollte trotzdem am Ende ja Acht aufeinander geben und das fängt damit an, dass man ja, keine Flaschen irgendwie so wegwirft, dass sie in der Strecke landen, dass man vielleicht auch anzeigt, wenn Gefahrenstellen sind oder auch mal ja nicht in jede Kurve reinhält und so weiter. Und wenn ihr da Ideen habt und Inspiration habt, worüber man vielleicht mal sprechen könnte, vielleicht die auch sich zwischen Profi und Amateur unterscheiden, gebt das gerne rein. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mir da so eine Liste anzulegen an Dingen, die mir im Rennen auffallen, die für mich teilenswert sind. Weil ich mache das jetzt seit 4 Jahren, seit es diese UCI-Serie gibt, dass ich die Rennen fahre, und man sammelt sich ja hier und da schon so ein paar Tipps und Hacks zusammen. Und genau, das mit der Karte auf dem Wahoo oder auf dem Radcomputer wäre jetzt auf jeden Fall eine Sache. Wie gesagt, absoluter No-Brainer eigentlich. Hilft aber hier und da echt extrem. Und genau, das einmal ganz kurz noch zum Schluss, einmal so als kleinen Lifehack fürs Rennen.
Genau, und die Kategorie von Simon heißt How to Gravel Race. Genau. Den hauen wir jetzt mal raus, weil da haben wir jetzt quasi Trademark drauf. Wird es ja auch bei T-Shirts geben. Nee, finde ich gut mit dem Computer. Weiß gar nicht, wie viele das machen, aber ich habe das auch, ich habe auch Karte, darüber habe ich Höhenprofil, darüber habe ich Watt und Geschwindigkeit.
Okay, ich habe...
Weil Geschwindigkeit ist so, wenn man in Gruppendynamiken ist, ist das gut, wenn man so Führung fährt und sowas, was ja auch bei uns einfach oft der Fall ist, dass man sich das irgendwie anpasst. Wattwerte, klar, um ein bisschen Überblick zu haben. Und ja, der Rest. Und meine Zeit wird mir oben beim Hammerhead angezeigt die ganze Zeit. Und die Kilometer sind bei mir im Höhenprofil. Deswegen habe ich da eigentlich alles an Infos, die ich brauche. Ja.
Sehr gut. Ja, ich habe tatsächlich irgendwann KMH für Puls ausgetauscht. Ich weiß auch nicht, wie psychologisch sinnvoll das ist. Es gibt so, ich glaube, es gibt da zwei Schulen. Ich kenne auch genug Leute, die sagen, sie haben auf gar keinem Datenfeld Puls angezeigt, weil sie es einfach nicht wissen möchten. Für mich ist es immer so ein Drehzahlbegrenzer, und wenn ich da zu lange über 180 rumtanze, weiß ich, dass das nicht gut ist für mich, und weiß dann, dass ich ein bisschen kürzer treten muss. Von daher habe ich das immer ganz gerne noch mit angezeigt, aber ansonsten sehen unsere Datenfelder dann ja echt auch relativ ähnlich aus.
Ja, ich bin im Alter, wo ich mir den Puls nicht mal anzeigen lasse, weil je nach Tagesform, wenn ich richtig guten Tag habe, geht auch mal hoch, und sonst ist der Drehzahlbegrenzer auch schon bei 170, aber eigentlich 170 ist an einem guten Tag halt noch nicht mal Schwelle. Deswegen, wenn ich danach gehen würde, dann würde ich einige Rennen auf jeden Fall langsamer fahren oder schneller, je nachdem. wie gesagt, haut das gerne rein. Und ja, dann von meiner Seite aus eigentlich nur noch eine letzte Sache, und zwar das YouTube-Video zu Tracker ist jetzt draußen auf dem Outside-YouTube-Kanal. Geht da gerne mal hin, schaut es euch an, falls ihr es noch nicht getan habt. Like, subscribed. Genauso wie diesen Podcast gerne irgendwie kommentieren bei Spotify, wo auch immer ihr könnt. Abonniert den Kanal. Gibt es dann auch den Besenwagen FAM, den normalen Besenwagen. Und ja, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder nach Unbound mit frischen Geschichten aus Kansas. Dir noch schönen Urlaub. Wie lange bist du noch unterwegs?
Ab jetzt noch eine ganze Woche, also bis Dienstag nächste Woche wahrscheinlich. Genau.
Nice.
Yes, auch nochmal ein riesen Dankeschön für die vielen sehr wohlwollenden und lieben Kommentare. Paul hat es gerade angesprochen, kommentiert gerne fleißig weiter. Das ist gerade für mich als absoluter Neuling auch wichtig, und ich freue mich, oder wir beide freuen uns, denke ich, sehr darüber. Und das gehört ja auch, oder ist ja der schöne Teil, dass das hier keine Einbahnstraße sein muss, sondern das in beide Richtungen funktioniert mit der Kommunikation. Von daher, da freuen wir uns drüber. Wenn ihr Berichte habt, Fragen habt, dann auch immer gerne her damit. Und dann sage ich mal, bis in 2 Wochen. Und dir eine gute Reise, oder eine, wie haben wir jetzt gesagt, beschwerliche Pilgerreise irgendwo in die Flint Hills.
Ja, und dir noch schöne sonnige Tage.
Danke, danke.
Ciao.
Bis dann. Ciao.